Seit Donald Trump der vermeintlich mächtigste Mann der Welt ist, steht die Welt Kopf und man weiß gar nicht mehr so richtig, was morgen passiert. Über das geopolitische Chaos auf der Welt möchte ich jetzt mit dem Parteivorsitzenden der Deutschen Mitte, Christoph Hörstel, sprechen. Ja, wir werden heute einmal rund um die Welt sozusagen schauen, aber fangen wir mal in den USA an, weil mit Sicherheit das auch eins der spannendsten Themen im Jahre 2017 sein dürfte. US-Präsident Donald Trump. Er hat ja in den ersten Wochen ganz schönes Gepolter hinterlassen, aber trotz vieler Mainstream-Berichte sind seine Umfragewerte gar nicht so schlecht, wie das vor allem auch die deutschen Medien vorgeben. Wie ist denn seine Politik einzuschätzen jetzt nach wenigen Wochen?
Der Mann muss sich natürlich noch ein bisschen die Hörner abstoßen, das ist klar. Der ist mit ziemlich harten Formulierungen ins Amt gekommen. Diesen Formulierungen, ich sag mal die wichtigste, ich werde euch, dem amerikanischen Volk, die Kontrolle über die Regierung zurückgeben. Das ist ja schon ein Satz. Ja. Das ist insbesondere dann ein Satz, wenn man geschäftlich in extremem Maße von dem Wohlwollen der Kartelle abhängig ist und hat diese ins Kabinett eingeladen, wie kein Vorgänger. Das ist die Tatsache. So. Und jetzt möchte er also mit diesem Satz überleben im Amt und hat sich dieses Überleben verbaut mit diesen Kartellanhängern. Da ist ein ehemaliger Rothschildmann, da ist Goldman Sachs durch den Vizepräsidenten, den ehemaligen, vertreten. Der hat eine Wahnsinnsentschädigungssumme bekommen von fast 300 Millionen Dollar für den enormen vierjährigen Satz an Einbußen, an Boni, die er jetzt ja nicht mehr kriegen kann, sondern dieses Hungergehalt, das er da hat. Also das sind ist die Ausgangsbasis von Trump. Dann ist er angetreten, ja sehr interessant, mit einem Mann, der schon vor Amtseinsetzung oder Amtsantritt Trumps mit den Russen telefoniert hat, nicht? Mike Flynn. Plötzlich hören wir, der habe dagegen ein US-Gesetz verstoßen. Ich meine, Verstöße gegen US-Gesetze gehören doch eigentlich in jeder US-Regierung zum guten Ton. Wo ist jetzt das ganz besondere Problem? Also das ist schon wirklich erstaunlich. Und zack muss der Mike Flynn gehen und zack kommt jemand, der gegen Russland ist. Also das sind auch schon so Dinge, wo ich glaube, ein wenig mit diesem ungesunden Hype aufgeräumt wird, man könne als Trump tatsächlich was verändern. Dann haben wir natürlich auch Nebeneffekte, die ich sehr bedauerlich finde. Das hat auch schon zu hanebüchenden, wie soll man sagen, in diesen berühmten Satire-Sendungen. Die Amerikaner haben ja eigentlich eine nette Art, mit ihren eigenen Schweinereien umzugehen. Und die zeigen auch wirklich, was da so Sache ist und machen das sehr gut. Wir machen das dann nach, so die nächtlichen Kritiksendungen. Und da hat man eben den Pressechef des Weißen Hauses in einer wunderbaren Sendung so richtig hochgenommen. Da blieb auch wenig über. Der hat dann also in der Darstellung dieser Witzsendung sein Rednerpult, das berühmte, das jeder kennt aus dem Weißen Haus, in die Hand genommen und hat damit die fragestellenden Journalisten sozusagen aus ihren Sesseln gerumpst. Ja, so muss man das vielleicht sagen. Und ist also mit diesem Pult in der Hand, mit diesem Stehpult in der Hand, Amok gelaufen da im Pressesaal des Weißen Hauses. Einigermaßen lustig dargestellt, ziemlich gut gemacht. Auch tolle schauspielerische Leistung. Also, ich lächle hier. Aber in Wahrheit geht es ja darum, dass die Reste einer möglicherweise noch in kleinsten Anteilen kritischen Kartellmedienlandschaft nun auch noch weggeräumt werden. Es ist alles völlig beliebig geworden. Es gibt nichts mehr, was hält, nichts mehr, was für irgendetwas steht. Es werden Sprüche gemacht. Zuerst sollte Mexiko eine Mauer bauen, dann will Trump den Zaun bauen, dann lernt er inzwischen, dass aber der Süden der Vereinigten Staaten vor allen Dingen deshalb so besonders gut überlebt, weil ein ungebrochener Nachschub völlig verzweifelter Menschen kommt, der für jedes Drecksgehalt arbeitet. Das sind die Dinge, denen sich auch Trump nicht verschließen kann. Und das macht die Sache eben sehr, sehr schwierig. Russland war ja schon immer ein bisschen vorsichtig, ob Trump diese Sache mit der Freundschaft wohl so hinkriegt, aber man war freundlich offen. Ja, klar, man hat auch sogar positive Töne auch von Putin gehört und man zeigt sich auf eine coole Art freundlich aufgeschlossen. Man ist sich aber bewusst natürlich, dass die Mächte, die nun wirklich in Washington bestimmen, was Sache ist, eher was anderes vorhaben, nämlich eine Art gesichtswahrende Methode, um Russland zu zwingen, zu machen, was Washington möchte. Darum geht es immer. Da sind unsere amerikanischen Freunde auch relativ simpel und sehr durchsichtig. Kriege werden geführt, um den Gegner vom eigenen Standpunkt zu überzeugen. Das sind so die Dinge. Und man hat deswegen eben in vergangenen Jahren auch sehr offen in der amerikanischen Militärdoktrin, eine Air Force Doctrine Document Number One und sowas, angedeutet, man sei eigentlich dafür, zunächst mal die Zivilbevölkerung in fremden Ländern zu bombardieren, weil das eben so besonders effizient ist, wie der entsprechende General freundlich in einer Studie feststellte, die von ihm ja immerhin angefordert war und ich hatte nicht aus Spaß alleine mal gemacht, dass es eben besonders effizient ist, die Zivilbevölkerung zu bombardieren und nicht die Soldaten, weil Soldaten erwischt man schwer, sind einigermaßen gut verteidigt und haben ihre Schutzmaßnahmen, auch die Zivilbevölkerung nicht. Und damit verstopft man alle Infrastrukturmöglichkeiten des bombardierten Landes. Tolle Idee, ja? Nur ein wenig neben dem Rechtssystem weltweit. Wir waren eigentlich zivilisatorisch schon weiter als dieser Herr General. Hat er wahrscheinlich nicht so ganz verstanden. Vielleicht war das nicht Teil der Ausbildung in West Point oder wo. Ja, aber das sind so die Dinge. Und ich sehe nicht die innere Struktur bei Donald Trump, um wirklich was besser zu machen. Ich möchte gar nicht so weit gehen, dass ich ihm gar nicht glaube. Oder glaube, dass er das amerikanische Volk nur besser anlügt als die anderen Mitbewerber, die 16 Mann von den Republikanern. Aber ich bin auch nicht dabei zu sagen, ich glaube dem das alles, der ist bestimmt ganz nett und schauen wir mal. Das Beste an dem, was ich gesagt habe, war eben noch, schauen wir mal. Denn das ist das, was wir tatsächlich machen müssen. Wir müssen gucken, wo landet Trump, wenn es um die harten Fakten geht. Und die harten Fakten zeigen eindeutig, man ist im Fall Syrien so hilflos, dass während der letzten Runde der Genfer Friedensgespräche vorbereitet mit keiner nennenswerten amerikanischen Präsident in Astana so weit gegangen ist, dass man versucht hat, das syrische Regierungsteam zum Protestrückzug aus den Verhandlungen zu bringen, indem man einen wichtigen Mann der syrischen Regierung, nämlich einen Mann vom Militärgeheimdienst, einen Assad-Vertrauten, in Homs umgelegt hat. Übrigens umgelegt auf die typische Art und Weise, wie die USA jetzt international Macht ausüben. Nämlich, indem man Terroristen benutzt mit geheimdienstlicher, CIA-geheimdienstlicher Arbeitsanleitung. Die kriegen also Training, die kriegen Ausrüstung, die kriegen alle notwendigen Informationen und fahren dann mit einem Sprenggürtel hin und sprengen sich in die Luft. Selbstmordattentäter. Amis kriegt man nicht dazu. Weil da reicht es sozusagen philosophisch nicht ganz hin. Also benutzt man Völker, bei denen das leichter geht, die noch verzweifelter sind, wie sozusagen Selbstmordmilizen, Selbstmordsöldner. Das ist das, was da in Homs passiert ist. Von dieser Sorte Attentaten werden wir noch mehr bekommen. Und die Syrer haben sich übrigens nicht zurückgezogen, wie man weiß, nicht? Also das war auch klar. Es wurde sogar ein Gerücht gestreut, sie würden sich jetzt zurückziehen. Und dem hat die syrische Delegation widersprochen und blieb. Denn so leicht natürlich, das ist ja immer der Auslöser dahinter, so leicht lässt sich ja die syrische Regierung die Manifestation der militärischen Erfolge, die sie zweifellos hat, in Genf nicht wegnehmen. Nicht durch so ein blödes Attentat. Und das zeigt auch wieder, dass man in Washington nicht kalkuliert. Da sind Leute am Werke zurzeit, die benehmen sich wie die Anfänger. Und das ist relativ traurig. Das ist völlig erlaubt, ja, neue CIA-Chef Mike Pompeo ist ein guter Mann, schlauer Mann, ernst zu nehmen auch, hat aber hier mit Sicherheit falsch entschieden und eher unpolitisch entschieden. Es ist doch klar, nach den vielen hochrangigen Vertrauten, die die CIA bereits auch durch solche Attentate in meinem Beisein in Damaskus ist genau so ein Attentat passiert, zum ersten Mal übrigens dann in Damaskus, damals 2012, dass sie damit doch nur in Moskau, in Damaskus, in Teheran und sonst wo auf der ganzen Welt klar machen, wir können nicht besser. Das ist das Beste, was wir noch auf der Pfanne haben. Und da muss man sich nicht wundern, wenn so Beiträge plötzlich international veröffentlicht werden, wo drin steht, der Niedergang einer Weltmacht.
Wie ist denn jetzt der aktuelle Status quo in Syrien? Unmittelbar nach Trumps Antritt hat man ja lesen können, dass Russen und Amerikaner jetzt gemeinsam gegen ISIS-Stellungen fliegen. Mittlerweile ist das nicht mehr so. Wie sieht es denn jetzt im Moment März 2017 in Syrien aus? Ja.
Ich sage es mal so, einen echten Lagebericht können nur Geheimdienste liefern. Unseren Medien glaube ich nichts. Ja? Es gibt ja sogar eine neue Website, die das ganz toll aufbereitet. Problem ist eine amerikanische regierungsseitig unterstützte Website, der kann man auch nicht glauben. Also gar nichts geht. Diese berühmte Beobachtungsstelle arbeitet mit dem MI6. Ja? Also nichts geht. Ich beobachte die Sachen deshalb anders. Ich beobachte zum Beispiel Folgendes. Als Trump antrat, zogen die Russen ihren einzigen Flugzeugträger, die Admiral Kuznetsov, zurück in den Ärmelkanal. Damals habe ich mal die Idee geäußert, den könnten wir doch nach Deutschland zum Flottenbesuch einladen. Jetzt hören wir, dass ein brandneuer russischer Zerstörer mit diesen effizienten Kaliber, heißen die, Marschflugkörpern an Bord, ins Mittelmeer beordert worden ist. Das sollte man in Außenpolitik übersetzen. Eine mögliche Übersetzung könnte so sein. Wir haben versucht, Herrn Trump einen gesichtswahrenden Teilausstieg aus der dummen Aggression in Nahost zu ermöglichen und zu erleichtern. Das hat leider nicht so richtig gewirkt. Wir werden jetzt deswegen nicht gleich die Admiral Kuznetsov zurückschicken. Das wäre zu durchsichtig. Wir machen das als vorsichtige Russen, die wir sind, langsam. Und deswegen schicken wir jetzt diesen Zerstörer und beantworten damit die wahrgemachte Ankündigung aus Washington, dass man jetzt die Terrormilizen mit besserer Luftabwehr ausstatten wolle, um für die russische Luftwaffe den Erhalt der Lufthoheit teurer zu machen. Wir reden da von dem in der New York Times buchstäblich bei Beginn der russischen Mithilfe in Syrien durch die Luftwaffe angekündigten Abnutzungskrieg gegen Russland in Syrien. Russland begegnet also mit diesem Lenkwaffenzerstörer dieser Strategie der Amerikaner. Und das heißt nur, wird nix, Jungs, auch das wird nix. Ja. Das ist die Situation, die wir da haben. Wir haben am Boden überall Fortschritte der syrischen Armee. Die Terrormilizen haben trotz verbesserter Antiluftwaffenausstattung es nicht geschafft, den Russen nennenswerte Verluste beizubringen. Es gibt keinerlei sichtbaren Ansatz, dass tatsächlich einmal wieder eine Umkehr der jetzigen Situation passieren könnte. Und was absolut aussteht, ist eine Entscheidung Trumps für, was man auf Amerikanisch mal so schön sagt, Boots on the ground, Stiefel auf dem Boden, also Truppen, amerikanische Truppen in Syrien. Das wird vermutlich nicht klappen. Und das klappt auch deshalb nicht, weil Russland so klug und vorsichtig agiert, nicht provoziert, aber langsam diese Maschine gegen die Terrormilizen in Syrien einfach weiterlaufen lässt. Das ist das. Und deswegen auf die Frage, wie sieht es in Syrien aus? Eindeutig so, die Regierung Assad verzeichnet einseitig seit Monaten Erfolge. Die USA können dem nichts entgegensetzen. Der verstärkte Einsatz von Sondertruppen, die direkt Seite an Seite mit den Terrormilizen agieren und machen da sozusagen Training on the Job, ja? Auch nichts gebracht. Deutsche Einmischung, nichts gebracht. Abwachsaufklärung für Terrormilizen, nichts gebracht. Also das ist schon relativ vernichtend. Und dass hier jetzt diese Diskussion über Stiefel am Boden überhaupt auftaucht, zeigt, dass die NATO, dass Washington sagen muss, wir werden keine Änderung dieser Entwicklung hinbekommen ohne eine wirklich ganz kräftige Änderung unserer Militärpolitik in Syrien. Und das steht nicht zu erwarten wegen Pleite, 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 Pleite. Amerika hat schlicht kein Geld mehr, Groß-Israel herbeizukämpfen am Boden. Das sind die Dinge, um die es da tatsächlich geht. Das ist eine Chance für das syrische Volk, zu einem Frieden zu kommen. Das Verdienen, wie soll man sagen, das Erhalten diese Menschen dort wegen der zurückhaltenden russischen Politik, die eben nicht losbrennen, was geht, ja, und dann ratzfatz Ergebnisse brauchen, weil sie tatsächlich zu Hause besser darstellen können, dass im Prinzip mit einer solchen Rumpelstilzchenpolitik nur kaputt gemacht wird und wenig aufgebaut. Aber das ist die Politik Washingtons in den letzten zig Jahren gewesen.
Wir hatten vor etlichen Jahren hier in diesem Studio mal ein Interview gemacht. Da hieß es, zuerst fällt Syrien, dann kommt der Iran.
Genau.
Mit Donald Trump ist natürlich dieses Kriegsszenario gegen den Iran, vor allem auch deswegen, weil er Israel versprochen hat, dass sie in ihm einen noch nie dagewesenen Freund zu erwarten haben, wird ja der Konflikt gegen den Iran wieder wahrscheinlicher. Ja. Er hatte mit der Bush-Ära eigentlich aufgehört. 2008, erinnere ich mich, hatten wir da ein sehr heißes Szenario gegen den Iran. Und mit Obama war das auf einmal irgendwie gar kein Thema mehr. Jetzt sind die Republikaner wieder am Ruder und man hat das Gefühl, jetzt geht's an der Stelle weiter.
Ja, richtig. Man hat dieses Gefühl. Und dann kommt der Netanyahu nach Washington und will sich da Rückendeckung holen. Und Entschuldigung, er kackt ab. Ja? Das kann man das, glaube ich, nicht bezeichnen. Er hat nicht bekommen, was er wollte. Und das hat ihm schwer geschadet zu Hause. Und jetzt auch noch die Ermittlungen und dies und das. Sieht gar nicht gut aus. Sieht gar nicht gut aus für ihn. Und das, ehrlich gesagt, sieht dann wieder gut aus für die Bewahrung des Friedens. Denn diese radikale Netanyahu-Politik hat tatsächlich in Palästina ein Blutbad nach dem anderen verursacht. Zerstört gewohnheitsmäßig Frieden und Verständigungsmöglichkeiten. Und die Sache mit dem Iran ist gleichwohl nicht ausgestanden. Etwas sehr Unangenehmes für Trump jetzt insbesondere kommt hinzu. Der greise Ayatollah Rafsanjani ist tot. Das war möglicherweise der wichtigste einzelne Posten im Iran für eine Aufweichung dieser Islamischen Republik, buchstäblich. Und der Mann ist jetzt plötzlich nicht mehr da. Das heißt aber, dass die Regierung Rouhani nicht mehr so stark ist und dass die Gegenkräfte, Ahmadinejad dringt wieder nach vorn, wachsen. Die allerdings halten vom Westen nichts. Sozusagen 0,0 und sehen wenig Sinn darin, sich mit westlichen Staaten zu einigen über irgendwas und drehen sich einfach um und machen China und Russland. Und jetzt kommt sozusagen die Gegenseite von diesem geostrategischen Puzzle. Die Kräfte, die Trump erlaubt haben, so pro-russisch dazustehen und eine Wahl zu gewinnen, so, das muss man ja, kann man ja nicht anders sehen. Nicht? Also wenn wie viel, die, auch da ist ja Streit, nicht? Wie viel Prozent eigentlich von diesen verdammten amerikanischen Stimmabgaben werden nun mit Computer gezählt und wie viel nicht? Ja? Kriegen wir keine eindeutige Antwort. Irgendwo zwischen über 80 und über 90% liegen die Angaben. Diese Software, die da drin steckt, erlaubt es, jedes gewünschte Wahlergebnis zu programmieren, so dass es sehr glaubwürdig aussieht. Durch Fraktionieren der Stimmen in Zehntelstellen hinterm Komma. Hochinteressant. Die Software wurde weltweit rumgereicht. War eine interessante Erkenntnis. So, jetzt darf der also, er darf Russland, ja, er darf Russland-Freundschaft, der Herr Trump. Nun gibt es dahinter den erkennbaren Versuch, Russland als Gegenleistung für, also natürlich absurd im Grunde, aber gut, als Gegenleistung für die Freundschaft, die mögliche Freundschaft mit Washington, auf einen Teil der Freundschaft mit Iran und China zu verzichten. Ja, auch das scheint mir an einem sehr unausgegorenen Kindergartenstrategietisch entstanden zu sein in Washington oder sonst wo, wo man wirklich glaubt, Putin oder sonst irgendein Russe wäre so blöd, auf sowas einzugehen. Das ist einfach grotesk. Und ich bin mir sicher, ich bin nicht der einzige Ratgeber in Washington, der sagt, Leute, das ist grotesk, vergesst es einfach. Man kann Russland nicht von seinen gewachsenen Freundschaftsbeziehungen abschneiden. Und dann kommt der Putin und reist herum und dann werden die Kontakte zum Iran enger. Und dann haben wir alle paar Wochen irgendetwas Positives mit China. Und BRICS entwickelt sich und wie es alles heißt. Und immer hilfloser agiert Washington. Das ist im Grunde im Moment die Lage. Wir haben noch keine vernünftige Strategie. Russland lässt den Iran nicht fallen. Sollte Israel das, was Netanyahu zu gerne möchte, einen Alleinschlag gegen den Iran anstrengen und dann hoffen, dass im Wege der angeblichen Überlebenssicherung der Menschen jüdischen Glaubens in Nahost und des lieben Staates Israel sich dann Washington in die Anzettelung eines israelischen Weltkriegs sozusagen einmischt. Wenn das sozusagen das israelische Ziel war, ist es misslungen. Denn hinter dem Netanyahu-Besuch in Washington steht ja nicht irgendwelche kurzsichtige Rückendeckung. Dahinter steht doch, dass Netanyahu versucht hat, jetzt sozusagen diese eine Zusage aus Washington zu bekommen, die Obama immer krass und klar verweigert hat. Nach dem Motto, versucht mal so ein Ding mit dem Iran und dann werdet ihr schon euer blaues Wunder erleben. Das war die Obama-Tonlage. Jetzt hatten sie gehofft, sie könnten irgendwas Besseres von Trump bekommen und irgendwas muss dabei schiefgelaufen sein. Jedenfalls hielt sich die wechselseitige Euphorie in strengen Grenzen. Und das zeigt eine Seite. Die andere Seite ist, wir hatten in der Vergangenheit ganze Gruppenansammlungen von Admirälen und Generälen, also hochrangigen Militärs in den USA, die gesagt haben, Angriff gegen Iran nie im Leben. Die fehlen jetzt. Und das ganze Kabinett ist eindeutig anti-iranisch ausgestaltet und mit Personal ausstaffiert. Und meine Einschätzung ist, die USA sind nicht verrückt. Die werden nicht einen solchen Krieg anfangen, der buchstäblich kräftig nach hinten losgehen kann. Denn der Iran ist vorbereitet wie kein zweites Land auf einen solchen Waffengang. Und tatsächlich würden ja die Saudis, die schon nicht mal das jemenitische Problem in den Griff kriegen können, im Iran ihr blaues Wunder erleben. Das ist ein maroder Staat. Und ganz schnell könnte Washington der ganze Laden um die Ohren fliegen. Und da hilft dann auch kein Massenfracking mehr. Ja, da helfen auch nicht noch nachdrücklichere Methoden, um die USA zum Exporteur von etwas zu machen, was sie eigentlich nicht mehr haben. Wo sie schon die ganze Natur ruinieren müssen, damit sie überhaupt noch zum Player werden. Das sind so Dinge, die zeigen eindeutig, in Wahrheit braucht der Westen eine neue Strategie. Und es ist jetzt ein paar Tage her, dass ich mit dem iranischen Rundfunk darüber mal ein Interview gemacht habe und habe da gesagt, wenn man irgendwie eine Chance haben will, zur Glaubwürdigkeit wieder zurückzukommen in Syrien oder sowas, dann wäre es an der Zeit, sich zu sagen, aha, die Methode mehr Demokratie in Syrien mit Terrormilizen hat offenbar nicht geklappt. Wie wäre es, wenn wir jetzt mal seriös probieren? Donald Trump hat sich als Geschäftsmann gezeigt. Wie wäre es, wenn wir mal einen Deal machen in Syrien, der dann auch vorsieht, dass tatsächlich dieses Assad-Regime nicht mehr so heftig foltert wie bisher. Das ist ein hässliches Hobby von denen, das sie in der Breite betrieben haben, übrigens auch im Westauftrag. Auch mit hinzugereisten Bundeswehrabgeordneten, ich erinnere gern daran, die sich dann die Untersuchungsberichte präsentieren lassen dort von den Folterern. Das ist schon unangenehm, sowas. Das wäre ja mal ganz was Neues. Aber das Problem ist, ich habe den verfluchten, schwierigen Eindruck, dass wir zu solchen neuen Entscheidungen nicht mehr in der Lage sind. Aus politischer, aus philosophischer, aus strategischer Schwäche.
Der Westen muss umdenken. Mit Trumps Slogan America First haben sich natürlich auch die europäischen Staaten jetzt darauf zurück zu besinnen, sich mal auf sich selber zu besinnen. Jetzt war ja vor kurzem die Münchner Sicherheitskonferenz und da wurde ja nun erwartet, wie steht denn nun die Trump-Regierung zur NATO, und Gott sei Dank zum Aufatmen aller, ja, Mike Pence hat sich ganz klar zur NATO bekannt und so weiter, fordert aber gleichzeitig ein wesentlich größeres Engagement der Europäer, vor allem der Deutschen, innerhalb der NATO. Die USA möchte sich lieber ein bisschen wieder zurückziehen, vor allem finanziell. Ja. Wird dieser, ja, ich sag mal, dieser egoistische Trip der Amerikaner jetzt unter Trump dazu führen, dass sich Europa wieder ein bisschen selbst auf sich selbst konzentriert und auch mal wieder ein bisschen eigenverantwortlich nach außen tritt, also nicht mehr sozusagen immer hinten an der USA dran, sondern als eigener Player auftritt?
In der Fragestellung erkenne ich eine ziemlich klare Durchsetzung von 50% durch unsere Desinformationskartellmedien. Also ich fange mal an, das auseinanderzunehmen. Die NATO war von Anfang an gedacht als ein Unterdrückungs- und Entmündigungsinstrument gegen Europa. Die EU, der Euro, ist eine Erfindung Washingtons und der Kartelle, so wie das konstruiert ist. Das hat mit Europa nichts zu tun, mit den Völkern nichts zu tun, mit den Menschen schon gar nicht. Das ist die Situation. Wenn jetzt also Mike Pence kommt und in unseren Kartellmedien kommt dieses unerträgliche Aufatmen, aha, er bekennt sich zur NATO, ich lach mich tot, ja. Wäre doch toll, wenn Trump diese verfluchte NATO endlich demoliert. Und zwar so, dass sie nicht mehr da ist. Das wäre super. Denn dann könnten wir anfangen, mal mit vernünftigen Verteidigungsstrategien zu arbeiten, die auch nach Verteidigung aussehen. Und nicht nach einer Art aufgabengeteiltem globalen Überfallkommando. Denn mit sowas kann man sich natürlich nicht verteidigen. Das ist klar. Ich hatte ja vorher immer wieder mal gesagt, die Bundeswehr ist nicht verteidigungsfähig. Wir sind Teil einer Verbrechertruppe. Und keiner von diesen Verbrechern kann sein eigenes Heim sichern. Das ist, und ist auch nicht dafür gedacht, natürlich. Das ist die eine Seite. Die NATO. Und dann kommt das europäische Bedenken auf eigene Interessen. Hallo? Die kartellgesteuerten Regierungen, die auf allen Gebieten, wie wir oft feststellen, gegen ihre Völker arbeiten, sollen sich auf europäische Interessen bedenken? Oder geht es nicht eigentlich darum, dass Europa sich künftig noch stärker für die Kartellinteressen in Europa wird einsetzen müssen? Heißt nicht das größere Engagement, das Trump einfordert, dass die Europäer mehr für ihre eigene Unterdrückung, Fehlleitung und Desinformation und Entmündigung bezahlen sollen als vorher? Darum geht es eigentlich in Wahrheit. Und wenn man diese beiden Dinge tatsächlich auseinander nimmt, dann kann man im Grunde nur hoffen, dass die Trump-Politik, was NATO und Europa angeht, grotesk scheitert. Dafür sind tatsächlich einige Anzeichen vorhanden. Aber nun wissen wir ja, dass nicht Herr Trump entscheidet, sondern andere. Und die werden dafür sorgen, dass es nicht so grandios scheitert. Und insofern kommt eben dann Herr Pence nach Europa und sagt, alles in Ordnung, Jungs, wir machen zusammen weiter. Und das ist die Botschaft. Und wo immer der Herr Trump sein Personal aussendet, ob das nun der Verteidigungsminister James Mattis ist oder das Außenministerium, überall wird im Grunde gesagt, unser Rumpelstilzchen im Weißen Haus tobt noch ein bisschen, aber wir sagen euch, wo es wirklich lang geht. Und das wird einigermaßen bei diesen kartellgesteuerten Regierungen mit Erleichterung aufgenommen, weil die ja ein Kommunikationsproblem zu Hause haben, nicht wahr? Die Völker sind ja ohnehin schon leicht sauer, was so alles passiert, und denken nicht im Traum daran, gut zu finden, dass wir uns mit Russland kriegerisch auseinandersetzen könnten, egal was die Desinformationsmedien hier bei uns alles herumkrähen, wie furchtbar gefährlich, schrecklich aggressiv und sonst wie Putin sei, weil eben, wie gesagt, dieser berühmte Blick auf die Landkarte auch einem Schulkind zeigt, wer da in den letzten 20, 30 Jahren vorgerückt ist, die NATO oder Russland. Und diese Art Dinge führen dann dazu, dass man eigentlich sozusagen so ein bisschen ineinander hängt. Man kann sich nicht voneinander lösen. Man möchte natürlich nicht mehr zahlen, jedenfalls nicht viel mehr. Frau Merkel hat schon gleich Ja gesagt und wir zahlen mehr. Klar, Deutschland ist wieder Musterknabe, alles locker, alles gut. Wir können es ja auch leisten im Moment, nicht? Wir nehmen ja die europäischen Partner und Freunde nach Strich und Faden aus mit diesem Eurosystem, das inzwischen den meisten schadet. Und also können wir es auch bezahlen. Die anderen können es nicht so gut bezahlen, die werden sich nicht so gut dran halten. Was nützt das? Gar nichts. Amerika muss weiterhin den Riesenbatzen der Lasten tragen, wenn es tatsächlich global noch kanonenbootfähig sein will. Während die Dollarwährung global bröckelt, auch das muss man klar sagen, wir leben in einem Endspiel. Und das Problem an dem Endspiel ist, wir laufen da mit zu viel Gewehren rum. Es ist zu militärisch ausgerichtet. Aus solchen Endspielen können auch Weltkriege entstehen. Und das ist auch das Problem, dass wir in Washington nicht eine Führung haben wie damals in der Sowjetunion unter Gorbatschow. Da gibt es keinen mächtigen Mann, der sagt, ich sorge dafür, dass der Übergang der Vereinigten Staaten von Amerika in eine global verträgliche, vernünftige, gemeinschaftliche Politik kriegfrei passiert. Diesen Führer hat Amerika nicht. Die brauchen heute einen Gorbi. Und den haben sie nicht, den kriegen sie nicht. Warum? Sie sind innerlich so korrupt, so verdorben, auch so kaputt, dass sie einen solchen Mann nicht hochkommen lassen würden. Und hier erledigt ein System sich selbst.
Ich finde es sehr witzig. Ich habe 8 Jahre lang Obama kritisiert. Das war zutiefst anti-amerikanisch, wo ich immer die Frage gestellt habe, aber warum? Ich kritisiere ja nicht das Volk, ich kritisiere das, was der Präsident macht. Hat nichts geändert, das war zutiefst anti-amerikanisch.
Richtig.
Und von heute auf morgen erleben wir genau dieses von unseren Massenmedien, dass sie nichts anderes machen, in einer Form über den US-Präsidenten zu berichten, wie ich es 8 Jahre lang nie getan habe über Obama.
Da war ich nie haben wir solche Töne gehabt. Da haben wir uns aus dir getroffen.
Das war wesentlich sachlicher.
Und dann kommt der Spiegel, das hat mich also wirklich einmal 5 Zentimeter vom Stuhl gehoben und dann wieder hinsetzen lassen. Und schreibt in einer Schlagzeile von der Münchner Unsicherheitskonferenz. Wow, habe ich mir gedacht, diese Lügenmedien sind so weit, dass sie unsere Vokabeln übernehmen können und werten sie völlig um. Dank größerer Medienmacht passiert das. Die haben uns diese Vokabel geklaut. Die meinen damit, es ist die europäische Unsicherheit über den künftigen Kurs Washingtons. Wir meinen damit, die NATO ist zur internationalen Terrorbande herabgesunken und bedroht alle möglichen Völker und veranstaltet Scheibenschießen auf fremde Potentaten und so etwas. Und verabredet und bekräftigt wird sowas in München und deswegen eine Unsicherheitskonferenz, weil sie global die internationale Gemeinschaft der Völker verunsichert durch Herumholzen im Cowboy-Stil.
Der größte Unsicherheitsherd in unserer Nähe ist die Ukraine. Ja. Dort haben wir auch interessanterweise mit dem Amtsantritt von Trump wieder neue Gefechte erlebt. Es gab seitdem wieder etliche Tote. Auf beiden Seiten liegt man da sozusagen in den Stellungen. Die Westukrainer, vor allen Dingen diese Ukrops, blockieren Kohleimporte aus dem Donbass in die Ukraine rein, in die Westukraine. Das hat dazu geführt, dass da jetzt ein Energienotstand unter anderem herrscht. Die Regierung denkt darüber nach, die Auslastung der Atomkraftwerke in der Ukraine hochzufahren, also Atomkraftwerke und Ukraine.
Es wird einem relativ schlecht in Europa.
Ja. Also ist erst im Dezember oder November 2016 ist diese Hülle um Tschernobyl erst fertig geworden. Ja. Aber das nur mal als Randnotiz.
Und das ist ja schon die so und so vielte. Nicht?
Also und wir haben innerhalb weniger Wochen die Ermordung von, ich glaube, sogar 5 hohen Führungsoffizieren im Donbass erlebt. Wie ist denn das einzuordnen? Von welcher Seite kommt das? Also offensichtlich bemüht man sich ja um neue Friedensgespräche. Da könnte man ja auch sagen, dass solche Figuren da eher hinderlich sind.
Das ist ja diese Doppelbödigkeit dieser möglicherweise russlandfreundlichen Politik, die im Grunde genommen doch aus meiner Sicht so aussieht, wie die Fortsetzung der bisherigen Anti-Russland-Politik, nur mit freundlicherem Gesicht. Und am Boden und militärisch und sonst wie passiert eigentlich das, was man bisher auch gemacht hat. Und diese Annäherung an Russland, eine freundschaftliche Politik, das wird so wie so ein Banner, wie ein Transparent vor der Trump-Regierung hergetragen. Hinten im Gefolge passieren lauter Schweinereien. Und in Wahrheit geht es nur darum, dass man Moskau eleganter erpressen möchte. Und dieses Moskau sitzt einfach ganz ruhig in seinem Sessel, bewegt sich gar nicht und sagt, schön, wenn ihr was Gutes vorhabt. Wir freuen uns, wenn es passiert. Ich hatte einen netten Kontakt mit dieser bahrainischen Freiheitskämpferin und war oft dabei, wenn sie telefoniert hat. Und wenn dann jemand gute Vorschläge machte, dann sagt sie immer, sounds good, klingt gut. Und so ist Putin auch. Klingt gut, sagt er zu Trump, klingt gut. Aber er wartet einfach ab, was wirklich passiert. Und was passiert, ist weitaus negativer. Und Putin in seiner Klugheit, Lavrov in seiner Klugheit, die sagen ja nicht, wir sind jetzt enttäuscht oder so. Oder die sagen, guck mal hier, der Trump kann es gar nicht ehrlich meinen, weil der will den Donbass ruinieren oder so. Sondern die schweigen einfach. Die machen nichts. Die warten, bis der Trump sich ausgerumpelstilziert hat. Was passiert hier? Und das ist eine Hilflosigkeit in Washington, die da rauskommt. Das ist eine echte Hilflosigkeit. Wir rüsten auf. Wir wissen nicht in Deutschland, wie groß ist eigentlich wirklich die amerikanische Aufrüstung. In Bremerhaven landen knapp 3000 Panzerfahrzeuge an. Ja. Die Menschen sind voll beunruhigt. Aber wissen wir, ob das 3000 sind oder ob das vielleicht doch 4,5 sind? Landen vielleicht noch tausende Fahrzeuge auf anderen Wegen in Deutschland, die wir gar nicht so richtig sehen? Immerzu rollen irgendwelche Züge. Sind das genau die aus Bremerhaven oder neue? Wir sind nicht informiert, inwieweit eigentlich auf deutschem und auf europäischem Boden der nächste Weltkrieg vorbereitet wird. Das ist die Tatsache.
Ja, schauen wir aber nochmal auf den asiatischen Boden. Ja. China, natürlich auch ein Global Player. Trump hat angekündigt, er will sozusagen die Importe aus China etwas zurückfahren und die eigene heimische Produktion, Arbeitsplätze, America First. Wie wird denn China darauf reagieren? Beziehungsweise spielt da ja noch in dem Zusammenhang auch Nordkorea eine sehr interessante Rolle. China ist ja sozusagen noch der einzige Verbündete Nordkoreas, wenn man das so sagen kann. Mhm. Und auch da wieder mit Donald Trumps Amtsantritt hat sich der Diktator in Nordkorea sozusagen hinreisen lassen, mal wieder einen neuen Raketentest genau zu dem Zeitpunkt zu machen, wo der japanische Premierminister zu Besuch bei Trump war, die sich auch sehr gut verstanden haben, augenscheinlich zumindest. Mhm. Wie ist denn die Rolle Chinas mit seinem nuklearen Schläger Nordkorea einzuordnen?
Die chinesische Politik hat sich gar nicht verändert. Und das können wir leicht daran sehen, dass jetzt gerade ein Beitrag hier durch den Westen fuhr, dass in der Nähe der südkoreanischen Hauptstadt Seoul ein Gelände, das bisher für den Sport genutzt worden ist, ich glaube für Golf oder sowas ähnliches, demnächst ein Raketenabschussgelände wird. Da hat Nordkorea protestiert. Und das wurde auch von China nicht gern gesehen. Und da sind sich die beiden plötzlich wieder völlig einig. Und China hat ja tatsächlich auch nicht wirklich Sanktionen gegen den nordkoreanischen Herrscher ins Werk gesetzt. Die könnten ja Nordkorea in wenigen Tagen erwürgen, wenn sie wollten. Tun sie aber nicht. Mit anderen Worten, das Spielchen geht einfach weiter. Kim Il-sung hat versucht, die Energierohstoffexporte seines Landes hochzufahren und andere Rohstoffe erfolgreicher zu vermarkten weltweit und ist damit bisher nicht richtig glücklich geworden. Er hat sozusagen an seinen Ketten gerasselt. Denn Nordkorea ist eigentlich ein recht wohlhabendes Land. Es darf nur nicht wohlhabend werden. Die Chinesen kaufen zwangsweise Nordkorea seine Bodenschätze ab gegen Brot. Das ist eigentlich die ekelhafteste, wie soll man sagen, Unterdrückung eines ganzen Volkes in der Region. Und jetzt geht es um die Frage, kann denn China überhaupt von Washington bedroht werden durch beispielsweise Einschränkungen von Importen? Und da kann man nur sagen, nein, vermutlich nicht. China ist der größte Gläubiger. Drohungen gegen China können sich nur in Grenzen halten. China befreit sich zunehmend aus seiner Abhängigkeit von Washington durch ungeheuerliche Goldbeschaffung. Und hat ja auch einen guten Teil seiner amerikanischen Schuldverschreibung eigentlich längst abgeschrieben. Das heißt, die Erpressungsmöglichkeiten Washingtons gegenüber China, die schon immer auf diesem unguten Status des too big to fail, ja, des größten Schuldners gelegen haben, greifen gar nicht mehr richtig. China greift ungeniert nach seinen Nachbarn, baut Korallenriffe in Militärbasen um, bis da eigentlich niemand mehr rumfahren darf, ohne ein chinesisches Okay. Das ist neu. Und dann haben wir die grotesk bis sinnlosen Versuche der CIA, Nordwestchina, wo die Muslime wohnen, Urumqi und so weiter, zu destabilisieren. Und das klappt nicht. Die kriegen das nicht hin. Da wird die CIA mitten in China handlungsunfähig. Das ist schon sehr interessant. Das hat in früheren Zeiten schon besser gesessen, diese ganze Aktion. Pakistan ist vollkommen unwidersprochen engster, offen erklärter außenpolitischer Freund Chinas. Aber sollte eigentlich ursprünglich mal das Aufmarschgebiet für die Beherrschung Afghanistans durch den Westen sein. Eine Rolle, die nicht klappt. Also diese Art Dinge laufen buchstäblich aus dem Ruder, ohne Möglichkeit zur Besserung. Jetzt fangen sie an, IS in Afghanistan zu lancieren, um auch da in Zentralasien weiter zu gucken. Und was passiert? Das gelingt, weil da genügend Power dahinter steckt. Geld, Unterstützung, geheimdienstliche Aktivität, auch aus Pakistan, garantiert. Aber die Menschen, die man damit mitnehmen kann, die werden immer weniger. Ich war eng befreundet mit dem ersten großen CIA-Star in der Region, Gulbuddin Hekmatyar. Heute habe ich ein Problem mit der islamischen Bewegung, auch was Hekmatyars Anteil angeht, weil einige davon mit Islamic State sympathisieren und ihre Söhne dort zum Kämpfen hinschicken. Die Eltern sind in meinem Alter, wir haben uns noch kennengelernt in den Schützengräben sozusagen im Kampf gegen die Sowjetunion. Und jetzt merken wir, werden die Gemeinsamkeiten dünn, weil man sich radikalisiert. Ich glaube, dass diese unselige Washingtoner Politik ebenfalls nach einer grundsätzlichen Strategiewende sucht. Wenn man China destabilisieren möchte, bringt es nichts, auf immer weitere, noch radikalere angeblich islamische, und Islam hat es nur noch wenig zu tun, inzwischen Sekten zu pushen. Sondern man muss dann anfangen, auch mal zu versuchen, eine konstruktive Politik zu formulieren, die gemeinschaftlich ist, wo man dann vielleicht nicht mehr so bestimmte Unterdrückungsgewinne einstreichen könnte, aber sichere und vernünftige Rendite auf Investitionen. Das wäre ja auch mal nichts Schlechtes. Und was so erfreulich wäre, man müsste nicht mehr dieses horrende Geld, USA mehr als die 18 nachfolgenden Staaten, in die Rüstung stecken. Totes Kapital. Für nichts ist das Zeug gut. Es ist ja inzwischen nicht mal mehr so, dass die USA eine Technologieführung hätten. Offen wird in NATO-Stäben diskutiert, dass die russische Nachrüstung an verschiedenen Stellen sehr erfolgreich war und man nichts Vergleichbares entgegenzusetzen hat. Das eigentlich, was in früheren Zeiten Lord Washingtons offizieller Militärdoktrin dazu geführt haben müsste, dass man Russland angreift. Können die gar nicht. Die können ihre eigene Bedrohungsstrategie, falls jemand auch nur anstrebt, gleich stark zu werden wie Washington, können die eigentlich gar nicht mehr so richtig umsetzen. Das ist das. Russland ist nicht aus dem Schneider. Wir haben über diese Unterwanderungsaktionen gegen Putin gesprochen. Das läuft natürlich alles intensiv weiter. Aber im Prinzip sieht es so aus, dass Washington doch ziemlich erfolglos war. Moskau fällt nicht herein und verändert seine Beziehungen nach Asien nicht. Und Japan kommt in große Schwulitäten, wenn Washington verlangt, Japan solle ein Brückenkopf gegen China werden. Da ist die japanische Wirtschaft dann doch nicht bereit, ganz China als Markt vor der Haustür fallen zu lassen. Und damit im Grunde den wirtschaftlichen Ruin Japans zu betreiben. Das, Gott sei Dank, gibt es immer noch. Ja? Eine vernünftige Wirtschaft, die sagt, also wir machen nicht jeden Blödsinn mit. Das bremst. Das Ergebnis ist natürlich offen. Aber es sieht insgesamt eben für den Westen nicht gut aus.
Machen wir mal noch einen Sprung von Asien nach Afrika. In Afrika sind gerade 3 Millionen Menschen vom Hungertod bedroht. Ja. eine Situation, die in Afrika eigentlich auch noch nie anders war in den letzten Jahren.
Der Syndrom ist ganz alt.
Seit der Industrialisierung zumindest. Ja. Und das bedingt natürlich, dass sich sehr viele Menschen aus Afrika natürlich Richtung Norden aufmachen und natürlich, man kann es ihnen nicht verübeln, sich ein besseres Leben in Europa ersehnen. Die allermeisten Menschen davon schaffen es gar nicht sozusagen bis an die Südküsten des Mittelmeers. Die wenigen, die es schaffen, wahrscheinlich noch die am bestbetuchtesten, die werden dann in Schlauchboote gesetzt, gepfercht, muss man sagen, und ertrinken dann zu Tausenden, zumindest 2016 offiziell über 3000. Ja. Inoffiziell kann man da vielleicht sogar noch im schlimmsten Fall eine Null ranhängen, sind ertrunken. Und jetzt gibt es die Debatte, und darauf will ich hinaus, dass man auf der einen Seite sagt, Frontex sollte da eben nicht Menschen retten, weil es dadurch nur dazu führt, dass noch mehr Menschen in immer noch schlechtere Boote gepfercht werden und Richtung Europa geschickt werden. Auf der anderen Seite werden legale Fluchtmöglichkeiten gefordert. Als Parteivorsitzender der Deutschen Mitte, wie würde denn das Problem angegangen werden? Nehmen wir den unwahrscheinlichen Fall an, die Deutsche Mitte würde an die Regierung kommen.
Welches Problem? Afrika oder Flüchtlingsproblem?
Vor allen Dingen das Problem oder die Forderung nach entweder legalen Fluchtrouten und wie sieht es mit der Forderung aus, dass Frontex sozusagen seine humanitäre Hilfe einstellen sollte, damit eben damit nicht noch ein Signal gesetzt wird, dass eben noch mehr Menschen sich aufmachen.
Wir würden uns nicht auf diese Fragestellungen beschränken. Damit fängt es an. Das hat doch Gründe, wenn Menschen so verzweifelt sind, dass sie den Tod des Ertrinkens vor Augen solche Boote besteigen. Es hat doch Gründe, dass wir jetzt gerade in den Enklaven auf afrikanischem Boden diese Hundertschaften Überfälle, das hat ja schon im Grunde genommen Kriegszüge, was da passiert, von Menschen auf die Stacheldrahtzäune, die gefährlich hoch sind. 5 Meter und mehr, 7 Meter. Da hocken sie oben drauf, unten sind die Bewaffneten. Und da geht es dann darum, kommt Entsatz, rücken genügend attackierende Flüchtlinge nach, um die Polizeikräfte am Boden vom Zaun wegzubringen, damit man sicher abspringen könnte auf der anderen Seite. Hölle, Tod und Teufel, was ist das für eine Situation? So, und die kriegen wir hin zu den harten Fakten doch nur in den Griff, wenn wir eine vollkommen neue Politik anfangen. Das können wir gar nicht alleine, als Deutschland meine ich, aber wir können es alleine beginnen. Und worum geht's da? Wir sprechen über die Sorten von Entwicklungshilfe, die die Völker tatsächlich entwickeln und nicht weiter in Abhängigkeit bringen. Das heißt, wir müssen uns mit national begeisterten Kräften in Afrika zusammentun und neue, ehrlichere Lösungen erarbeiten. Und das hört nicht damit auf und fängt nicht damit an, dass wir eben diese unsägliche Hühnchensituation mal abklären. Nur als Beispiel, wie wir da arbeiten. Wir produzieren in Europa Hühnchen so billig, dass sich in Afrika die Zucht nicht mehr lohnt. Trotz Transportwegen und allem. Vollkommen irre. Und diese Hühnchenqualität von unseren Massenzüchtereien mit dem ganzen Ekelfutter, das die kriegen, dieser Vergiftung durch unsere pharmakologischen Anstrengungen, die besonders schnell aufzupumpen und so weiter, das steht noch gar nicht zu Buche. Wir liefern diesen Hühnchenschrott nach Afrika. Und das ist nur ein Bild für die schlechten Dinge, die wir Afrika antun. Ich bin mir sicher, wenn man es richtig anfängt, wird es möglich sein, mit Afrika, ich hätte jetzt beinahe gesagt, einen besseren Deal zu machen. Da würde ich klingen wie Trump. Aber im Prinzip geht es darum, dass wir anfangen, mit den Völkern neu zu reden, vollkommen neu. Und zu sagen, das war unser Käse, das war unser Käse und das zum Beispiel war auch euer Käse. Korruption kommt ja nicht nur alleine immer von uns. Und das sind Dinge, die auch angesprochen werden müssen. Und dann fängt man an, mit jedem Land dessen Grenzen abzusichern und zu sagen, so, weitere Zusammenarbeit kann es nur so und so geben. Wir würden in Afrika anfangen, die Grenzen zu schließen. Es hat nämlich keinen Sinn, dass aus einem afrikanischen Staat die Menschen in den nächsten und dann in den nächsten und dann in den nächsten. Man muss dieses Dominospiel der Migrationswaffe von Staat zu Staat stoppen. Wie wir das in Europa machen, haben wir schriftlich niedergelegt, das ist klar. Es fängt eben damit an, dass wir in direkter Nähe der Staaten, aus denen die Menschen fliehen, insbesondere Syrien und so weiter, die Flüchtlingslager wieder bestärken durch vernünftige Geldzuwendungen. 21,7 Milliarden Ausgaben für Migranten in Deutschland im Jahr 2016 sprechen eine deshalb so schöne Sprache, weil wenn man dieses Geld einsetzen würde, um Menschen in der Heimat zu erhalten, käme man damit ziemlich weit und würde großflächig Probleme beseitigen helfen, die heute da sind. Unsere Afrika-Politik ist verfahren. Sie steht eigentlich vor einem Offenbarungseid. Afghanistan ist die Müllkippe Europas geworden. In jeder Hinsicht, nicht nur wegen tatsächlich effektivem Müll, der landet dort auch, sondern weil wir politisch unseren Müll dort abkippen. Und das muss aufhören. Und da gibt es natürlich Möglichkeiten, sich mit der Organisation Afrikanischer Staaten anzufreunden, ein bisschen vielleicht zu versuchen, in die Fußstapfen Gaddafis zu treten. Ich sage mal was ganz Provozierendes, denn das hätte die Sache verdient. Also da gibt es mit Sicherheit Dinge, die dazu führen, dass wir weniger Flüchtlinge von dort bekommen. Und dann geht es immer auch um die Stabilisierung von Verhältnissen in den Ländern, mit denen wir sprechen. Denn wir wollen die Flüchtlinge, die seit 2015 nach Deutschland gekommen sind, alle respektvoll, würdevoll, heil und sicher zurück in ihre Heimat bringen. Das müssen wir verhandeln. Das kostet was. Und ich hoffe, dass in Afrika die Preise hochgesetzt werden und ehrlich gehalten. Das wäre was Interessantes Neues. Damit es tatsächlich bei den Menschen herunterkommt und nicht bei irgendwelchen korrupten afrikanischen Führungskräften. Das wäre ja auch ein großer Wunsch. Ich denke eben, man kann die Welt in ihren kranken Mechanismen bestätigen oder man kann anfangen, was viel, viel mühsamer ist, gesunde Mechanismen aufzubauen. Darum geht es bei der Deutschen Mitte. Das würden wir tun. Und das organisieren wir so, wie in unserem Entwicklungshilfeprogramm auch festgeschrieben. Wenn einzelne Staaten gute Beziehungen zu einem afrikanischen Volk haben, könnten sie eine Patenschaft übernehmen. Eine ganz enge 1:1 Beziehung zwischen diesem europäischen, amerikanischen oder sonst wie Staat und diesem afrikanischen. Damit eine vertrauensvolle Basis da ist für eine gemeinschaftlich zwischen diesen beiden Völkern organisierte Entwicklung. Und das würde helfen, diesen unguten Weg, auf dem einige afrikanische Länder sich immer noch befinden, es hat auch viel Besserungen gegeben in der letzten Zeit, dass man den tatsächlich abbremsen kann und schließlich vielleicht sogar umkehren. Das wäre gut, das ist Grundvoraussetzung dafür. Und was lernen wir aus dieser Aussage? Es gibt keine Sofortlösung. Es kann nur einzelne Schritte geben. Und wenn wir Fehler machen, haben wir erhebliche Rückschläge. Wir müssen also sauber planen, gut planen. Und vor allen Dingen müssen wir es ehrlich machen. Das weitere Gelüge, das Ausnutzen, das Miteinander von einer schrägen Unterdrückungspolitik mit einer verlogenen Entwicklungshilfepolitik, irgendwelchen CIA-Operationen, um künstlich Terrorismus zu schaffen, der dann als Vorwand genommen wird, um unsere Truppen herzusenden, diese Art ekelhaftes Dreigestirn von Unsinn, der nicht weiterführt, das muss eigentlich weg. Längst überfällig muss es weg. Das ist eine neue Strategie und Deutschland ist gut berufen, das zu machen. Auch gerne sozusagen als Vorreiter, als Vorreiter, als Avantgarde einer neuen europäischen Außenpolitik. Und das ist dann erfolgversprechend. Und das wird Menschen am Ort halten. Da gibt es gute Programme, um sowas einzusetzen, um sie nämlich am Ort in Lohn- und Brotprogramme zu geben, wenn wir wissen, aus der Familie, aus diesem Clan, aus diesem Dorf kommen viele Flüchtlinge. Wir haben alle Erkenntnisse. Wir brauchen sie nur einzusetzen, umzusetzen. Das ist eigentlich das, was, ja, ob man nun Optimist ist oder Pessimist, das Glas ist halb voll oder halb leer. Wir haben die Methoden, wir setzen sie nicht ein. Ne? Das ist das Miteinander von Wahnsinn und Lösung in diesem Fall.
Ja, Wahnsinn und Lösung. Wahnsinn und Lösung zwischen diesen beiden Polen irgendwie. wird sich auch das Geschehen 2017 auf jeden Fall weiter bewegen. Auch vielleicht noch interessant, vielleicht können wir das dann auch nochmal aufgreifen, wenn wir uns das zweite Mal im Jahr 2017 zum Thema Geopolitik treffen. Verlässt dann unseren Orbit, denn Donald Trump hat ja eine Machbarkeitsstudie, die NASA um eine Machbarkeitsstudie gebeten, noch während seiner Amtszeit bemannt zum Mond zu fliegen. Mal schauen, was die NASA dazu sagt. Da werden wir, glaube ich, in wenigen Wochen schon Näheres wissen. Ein Thema, was mich persönlich sehr interessieren würde und passt ja vielleicht auch dann demnächst auch noch mit in diese Geopolitik-Reihe rein. Mal sehen, vielleicht erleben wir einen neuen Wettlauf zum Mond. Fände ich persönlich spannender. Ja. So kann man die Ressourcen der Menschheit auf jeden Fall sinnvoller verschwenden als mit Krieg.
Ja, mit Sicherheit,
Vielen Dank für diese wieder sehr aufschlussreiche Analyse und Ihnen, liebe Zuschauer, schauen Sie mal auf der Webseite der Deutschen Mitte vorbei und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.
Ich habe einen Vortrag gemacht im Kino Babylon in Berlin zu Regime Change. Ken Jebsen hat das aufgezeichnet, aufs Internet gestellt. Und dann war es halt so, dass ich gesagt habe, wir haben einen Putsch. Das ist jetzt nicht, weil Putin mich angerufen hat und gesagt hat, ich gebe dir 10.000 Euro, wenn du das sagst. Überhaupt nicht.
Es ist
ein Sondern Putsch. Das sind die historischen Fakten. Ja. Und was dann passiert ist, Russia Today hat ein Studio in Berlin und sagt, Herr Ganser, wir haben gesehen, Ihre Forschung sehr interessant, sind Sie bereit, ins Studio zu kommen? Dann sage ich, okay, ich komme. Dann fahre ich ins Russia Today Studio in Berlin, erkläre das nochmal. Ja, wenn ZDF, die sind ja auch in Berlin, wenn die angerufen hätten, wäre ich auch zu denen gefahren. Es ist einfach so.
Die wollten es halt nicht hören. Ne?
Die wollten es nicht hören, weil zum Beispiel ProSieben hat einen Journalisten nach Basel geschickt mit Kamera, die haben angerufen, es war irgendwie NATO hat sich getroffen. Ich weiß gar nicht mehr. Sie haben angerufen, Herr Ganser, Sie sind NATO-Experte. Können wir heute noch ein Interview machen? Die sind immer auf Stress. He? Das ist für die Historiker eh unangenehm. Warum etwas im Stress? Wir können sie ja nächste Woche klären. Aber dann heute müssen wir, und ich weiß noch, ich hatte einen Vortrag am gleichen Tag. Ich habe gesagt, gut, ich nehme das rein. Von wem sind Sie? Ja, N24 und ProSieben. Und ich sage, gut, also kommen Sie. Dann kommt der Journalist, der wird dann subcontracted. Das ist einfach einer, der eine Kamera hat und Fragen stellen kann. Der hat keine Ahnung. Und er stellt mir die Fragen, die der Redaktor ihm geschickt hat per Mail. Und er stellt die Fragen und ich sage, ja, in erster Linie ist die Problematik mit der Ukraine zu berücksichtigen, eigentlich mit der NATO-Osterweiterung. Also wir müssen eben sehen, die deutsche Wiedervereinigung DDR-BRD war nur möglich, weil Gorbatschow die Truppen friedlich aus der DDR abgezogen hat. Erster Punkt. Zweiter Punkt, man hat den Russen versprochen, dass die NATO sich nicht weiter ausdehnt. Dann kam Polen, Tschechei, Slowakei, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, Bulgarien. Also das ist
ein
ja alles
Wortbruch nach dem anderen.
Ein Wortbruch nach dem anderen. Und das habe ich dann in die Kamera so erklärt. Ich habe gesagt, die NATO müsste auch sozusagen ihren eigenen Schatten reflektieren, wie das auf den anderen wirkt. Ja? Und der Journalist war Feuer und Flamme. Er hat gesagt, das ist jetzt super spannend, das ist ja toll, das habe ich so noch gar nie gehört. Dann schickt er das ins Studio, ProSieben, zum Redaktor, den trifft den Herzinfarkt. Der schreibt mir am nächsten Tag eine E-Mail, der sagt, sehr geehrter Herr Ganser, Interviews sind ja immer gratis, muss man sagen, ne? Das ist meine Freizeit, die ich da den Kollegen gebe. Sehr geehrter Herr Ganser, wegen den sich überstürzenden Ereignissen in der Ukraine konnte Ihr Beitrag leider nicht gesendet werden. Ich habe noch den Namen, ich habe mir das ausgedruckt und gedacht, irgendwann schreibe ich mal darüber. Aber hallo, das ist ja der Filter. Ich erlebe ja den Filter 1:1, dass dann das nicht kommt. Und wenn ich von Russia Today eingeladen werde nach Berlin, ich hingehe, dann sagt man mich, ich bin ein Putin-Freund. Ich wurde auch eingeladen, nach Moskau zu fliegen für das 10-jährige Jubiläum von Russia Today. Da habe ich natürlich meine Frau gefragt, dass sie gesagt, würde ich jetzt nicht machen. Da habe ich gesagt, gehe ich nicht. Aber ich meine, ich bin ja als Forscher inmitten dieser Welt. Und da fällt mir schon auf, dass man eigentlich hier sehr einseitig berichtet. Leider. Ja.